und herzlich willkommen zur 8. Folge von See You in London, der Podcast. In diesem teile ich meine Liebe und Leidenschaft für London, seine Menschen, Orte und Geschichte, kurz und nett verpackt mit dir. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Sascha Berlinger und Gründer von SeeYouIn.London. Auf meiner Webseite biete ich London-Reisetipps, Neuigkeiten, Reiseplanung und virtuelle London-Stories an. Wenn du schon einmal in London warst, einen Besuch planst, in der tollsten Stadt der Welt lebst oder London einfach nur aus der Ferne liebst, dann ist dies der richtige Podcast für dich. Steigen wir direkt ein, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben. Die Geschichte des Tower of Londons. Während der zweiten Regierungszeit 1307 bis 1327 gab es relativ wenig Aktivität im Tower of London. In dieser Zeit wurde jedoch die Privy Wardrobe gegründet. Diese Institution hatte ihren Sitz im Tower und war für die Organisation der Staatswaffen zuständig. Im Jahr 1329 wurde Margaret de Clare, Baroness Bedlesmere, als erste Frau im Tower of London inhaftiert. Nachdem sie sich geweigert hatte, Königin Isabella Leeds Castle betreten zu lassen und befahl ihren Bogenschützen, auf sie zu schießen und tötete dabei 6 der königlichen Eskorte, die normalerweise für hochrangige Gefangene reserviert waren. Der Tower war das wichtigste königliche Gefängnis im Land. Allerdings war es nicht unbedingt sehr sicher und im Laufe seiner Geschichte bestachen die Menschen die Wachen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Im Jahr 1323 wurde Roger Mortimer, Baron Mortimer, bei seiner Flucht aus dem Tower von Unterleutnant des Towers unterstützt, der Mortimers Männer hineinließ. Sie hackten ein Loch in seine Zellenwand und Mortimer entkam zu einem warteten Boot. Er floh nach Frankreich, wo er Edwards Königin kennenlernte. Sie begannen eine Affäre und planten, den König zu stürzen. Eine von Mortimers ersten Handlungen nach seiner Ankunft in England im Jahr 1326 war die Einnahme des Towers und die Freilassung der dort festgehaltenen Gefangenen. 4 Jahre lang regierte er, während Edward III. Zu jung war. Im Jahr 1330 nahmen Edward und seine Anhänger Mortimer gefangen und warfen ihn in den Tower. Unter Edward III. 1312 bis 1377 erlebte England neue Erfolge in der Kriegsführung, nachdem die Herrschaft seines Vaters das Reich gegen die Schotten und die Franzosen in Abseits gedrängt hatten. Zu Edwards Erfolgen gehörte die Schlachten von Crécy und Poitiers, in denen König John II. Von Frankreich gefangen genommen wurde, sowie die Gefangennahme von König David II. Von Schottland und Neville's Cross. Während dieser Zeit hielt der Tower of London viele adlige Kriegsgefangene fest. Edward II. Hatte den Tower of London verfallen lassen und unter Edward III. War die Burg ein ungemütlicher Ort. Die Adligen, die in den Mauern gefangen gehalten wurden, konnten keine Aktivitäten wie der Jagd nachgehen, die anderen königlichen Schlössern, die als Gefängnisse genutzt wurden, erlaubt waren, wie zum Beispiel in Windsor Castle. Edward III. Ordnete an, dass das Schloss renoviert werden sollte. Als Richard II. Im Jahr 1377 gekrönt wurde, führte er eine Prozession vom Tower zur Westminster Abbey an. Diese Tradition begann mindestens im frühen 14. Jahrhundert und dauerte bis 1660. Während des Bürgeraufstands von 1384 wurde der Tower of London mit einem König im Inneren belagert. Als Richard ausritt, um sich mit Wat Tyler, dem Anführer der Rebellen, zu treffen, brach eine Menschenmenge ohne Widerstand in die Burg ein und plünderte das Juwelenhaus. Der Erzbischof von Canterbury, Simon Sudbury, flüchtete in die St. John's Chapel, in der Hoffnung, der Mob würde das Heiligtum respektieren. Er wurde jedoch verschleppt und auf dem Tower Hill enthauptet. 6 Jahre später kam es erneut zu Unruhen und Richard verbrachte Weihnachten in der Sicherheit des Towers und nicht wie sonst üblich im Winter. Als Henry Bolingbroke 1399 aus dem Exil zurückkehrte, wurde Richard im White Tower inhaftiert. Er dankte ab und wurde auf dem Thron von Bolingbroke ersetzt, der König Henry IV. Wurde. Im 15. Jahrhundert wurde am Tower of London nur wenig gebaut. Doch die Burg blieb als Zufluchtsort weiterhin wichtig. Als Anhänger des verstorbenen Richard II. Einen Putschversuch unternahm, fand Henry IV. Im Tower of London Schutz. In dieser Zeit hielt die Burg auch viele bedeutende Gefangene fest. Der schottische Thronfolger, der spätere König Jakob I. von Schottland, wurde 1406 auf einer Reise nach Frankreich entführt und im Tower festgehalten. Unter der Herrschaft von Henry V. erlangte England im Hundertjährigen Krieg gegen Frankreich erneut die Oberhand. Infolge von Henrys Siegen, wie zum Beispiel der Schlacht von Agincourt, wurden viele hochrangige Gefangene im Tower of London festgehalten, bis sie freigekauft wurden. Ein Großteil der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts war vom Rosenkrieg zwischen den Thronanwärtern, den Häusern Lancaster und York, geprägt. Im Jahr 1460 wurde die Burg erneut belagert, diesmal von einer Yorker Armee. Der Tower wurde durch Artilleriebeschuss beschädigt, musste aber erst kapitulieren, als Henry VI. In der Schlacht von Northampton gefangen genommen wurde. Mit der Hilfe von Richard Neville, dem 16. Earl of Warwick, der den Spitznamen Königsmacher trug, eroberte Henry 1470 für kurze Zeit den Thron zurück. Edward IV. Erlangte jedoch bald wieder die Kontrolle und Edward VI. Wurde im Tower of London gefangen gehalten, wo er wahrscheinlich ermordet wurde. Während der Kriege wurde der Tower befestigt, um den Beschuss standzuhalten und mit Schießscharten für Kanonen und Handfeuerwaffen versehen. Zu diesem Zweck wurde südlich des Tower Hill eine Umfriedung angelegt, die heute allerdings nicht mehr erhalten ist. Kurz nach dem Tod von Edward IV. Im Jahr 1483 soll der berüchtigte Mord an den Prinzen im Tower stattgefunden haben. Der Vorfall ist eines der berüchtigsten Ereignisse, die mit dem Tower of London in Verbindung gebracht werden. Der Onkel von Edward V., Richard Herzog von Gloucester, wurde zum Lord Protector ernannt. Die Prinzen waren noch jung, um zu regieren. Traditionellen Berichten zufolge wurde der 12-jährige Edward zusammen mit seinem jüngeren Bruder Richard im Tower of London festgehalten. Der Herzog von Gloucester wurde im Juni zum König Richard III. Ernannt. Die Prinzen wurden zuletzt im Juni 1483 in der Öffentlichkeit gesehen. Es wird traditionell angenommen, dass der wahrscheinlichste Grund für ihr Verschwinden darin besteht, dass sie im Spätsommer 1483 ermordet wurden. Die Knochen, von denen man annimmt, dass sie zu ihnen gehören, wurden 1674 entdeckt, als das Festungsgebäude aus dem 12. Jahrhundert am Eingang des White Towers abgerissen wurde. Die angebliche Fundhöhe von 3 Metern würde jedoch bedeuten, dass sich die Knochen in einer ähnlichen Tiefe wie der kürzlich entdeckte römische Friedhof befanden, etwa 4 Meter unter den Bergwerken, ein paar hundert Meter weiter nördlich. Die Opposition gegen Richard eskalierte, bis er 1485 in der Schlacht von Bosworth Field von dem Lancastrianer Henry Tudor besiegt wurde, der als Henry VII. Den Thron bestieg. Der Beginn der Tudor-Periode markierte den Beginn des Niedergangs der jugendlichen königlichen Bewohner des Tower of London. Ein Historiker aus dem 16. Jahrhundert, Raphael Hollingshead, sagte, dass der Tower mehr als Heerlager und damit als Verwahrungsort für Straftäter genutzt wurde, als dass er ein königlicher Palast für einen König oder eine Königin war. Die Yeomen Warders waren mindestens seit 1509 die königliche Leibwache. Während der Herrschaft von Henry VIII. Wurde festgestellt, dass der Tower erhebliche Arbeiten an seinen Verteidigungsanlagen benötigte. Im Jahr 1532 gab Thomas Cromwell 3.593 Pfund für Reparaturen aus und importierte dafür fast 3.000 Tonnen Steinzeug. Das reichte jedoch nicht aus, um die Burg auf den Stand der zeitgenössischen militärischen Befestigung zu bringen, die für den Einsatz starker Artillerie ausgelegt waren. Obwohl die Verteidigungsanlagen instand gesetzt wurden, wurden die Palastgebäude nach Henrys Tod in einem Zustand der Verwahrlosung belassen. Ihr Zustand war so schlecht, dass sie praktisch unbewohnbar waren. Ab 1547 wurde der Tower of London nur dann als königliche Residenz genutzt, wenn seine politische und historische Symbolik als nützlich erachtet wurde. So hielten sich beispielsweise Henry VI., Mary I. und Elizabeth I. vor ihren Krönungen jeweils kurz im Tower auf. Im 16. Jahrhundert erwarb sich der Tower den Ruf eines düsteren, unheimlichen Gefängnisses. Das war nicht immer der Fall. Als königliche Burg wurde er von Monarchen genutzt, um Menschen aus verschiedenen Gründen zu inhaftieren. Dabei handelte es sich jedoch in der Regel um Personen mit hohem Status, die für kurze Zeit eingesperrt wurden und nicht um gewöhnliche Bürger, für die es anderswo genügend Gefängnisse gab. Entgegen dem landläufigen Bild vom Tower konnten sich die Gefangenen ihr Leben erleichtern, indem sie beim Leutnant des Towers Annehmlichkeiten wie besseres Essen oder Wandbehänge kaufen konnten. Denn die Inhaftierung von Gefangenen war ursprünglich eine Nebenaufgabe des Towers. Wie in jeder Burg gab es bis 1687 keine eigens für Gefangene gebaute Unterkunft, bis im Nordwesten des White Towers ein gemauerter Schuppen, ein Gefängnis für Soldaten, gebaut wurde. Der Ruf des Towers als Folter- und Gefängnisstätte stammt hauptsächlich von religiösen Propagandisten des 16. und Romantikern des 19. Jahrhunderts. Obwohl der Ruf des Towers oft übertrieben ist, markierte das 16. und 17. Jahrhundert den Zenit des Towers als Gefängnis, in dem viele religiös und politisch Unerwünschte eingesperrt waren. Der königliche Rat musste den Einsatz von Folter genehmigen, deshalb wurde sie nur selten angewendet. Zwischen 1540 und 1640, dem Höhepunkt der Inhaftierung im Tower, gab es 48 aufgezeichnete Fälle, in denen Foltern angewendet wurde. Die Folterbank wurde 1447 vom Herzog von Exeter, dem Constable des Towers, in England eingeführt. Folglich wurde sie als die Tochter des Herzogs von Exeter bekannt. Einer derjenigen, die im Tower gefoltert wurden, war Guy Fawkes, der am 6. November 1605 dorthin gebracht wurde und nach der Folter ein umfassendes Geständnis für die Schießpulververschwörung unterschrieb. Unter den Gefangenen, die im Tower hingerichtet wurden, war auch Annie Boleyn. Obwohl die Yeoman Warders einst die königliche Leibwache waren, bestand ihre Hauptaufgabe im 16. und 17. Jahrhundert darin, sich um die Gefangenen zu kümmern. Der Tower war oft ein sicherer Ort als andere Gefängnisse in London, wie zum Beispiel das Fleet, wo Krankheiten weit verbreitet waren. Gefangene mit hochrangigem Status konnten unter Bedingungen leben, die mit denen vergleichbar waren, die man draußen erwarten konnte. Als Beispiel, als Walter Riley im Tower inhaftiert war, wurden seine Zimmer für seine Familie hergerichtet, darunter auch für seinen Sohn, der 1605 dort geboren wurde. Hinrichtungen wurden in der Regel auf dem Tower Hill und nicht im Tower of London selbst vollstreckt. In 400 Jahren wurden 112 Menschen auf dem Tower Hill hingerichtet. Vor dem 20. Jahrhundert gab es 7 Hinrichtungen innerhalb des Schlosses auf Tower Green, wie im Fall von Lady Jane Grey. Dies war für Gefangene reserviert, für die eine öffentliche Hinrichtung als gefährlich galt. Nach der Hinrichtung von Lady Jane Grey am 12. Februar 1554 sperrte Königin Mary I. ihre Schwester Elizabeth, die spätere Königin Elizabeth I., unter dem Verdacht der Anstiftung zur Rebellion im Tower ein, da Sir Thomas Wyatt in Elizabeths Namen eine Revolte gegen Mary angeführt hatte. Das Office of Ordnance und das Armory Office wurden im 15. Jahrhundert gegründet und übernahmen die Aufgaben der königlichen Garderobe, die sich um das Arsenal und die Wertgegenstände des Monarchen kümmerte. Da es vor 1661 kein stehendes Heer gab, bestand die Bedeutung der königlichen Armee im Tower of London darin, dass sie eine professionelle Basis für die Beschaffung von Nachschub und Ausrüstung in Kriegszeiten bot. Die beiden Organe waren mindestens seit 1454 im Tower ansässig und im 16. Jahrhundert wurden sie in den inneren Bezirk verlegt. Das Board of Ordnance, der Nachfolger dieser Ämter, hatte seinen Sitz im White Tower und nutzte umliegende Gebäude als Lager. Im Jahr 1855 wurde das Board of Ordnance abgeschafft. Sein Nachfolger, das Military Store Department des Kriegsministeriums, hatte bis 1869 ebenfalls dort seinen Sitz. Danach wurden die Mitarbeiter des Hauptquartiers in das Royal Arsenal in Woolwich verlegt, wo die kürzlich geschlossene Woolwich Dockyard in ein riesiges Munitionslager umgewandelt wurde. Politische Spannung zwischen Charles I. und dem Parlament im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts führten dazu, dass die dem König unterstehenden Kräfte versuchten, den Tower und seine wertvollen Inhalte, darunter Geld und Munition, zu sichern. Londons ausgebildete Truppen, eine Miliztruppe, wurde 1640 in die Burg verlegt. Es wurden Pläne für die Verteidigung erstellt und Geschützplattformen gebaut, um den Tower für den Krieg vorzubereiten. Die Vorbereitungen wurden jedoch nie auf die Probe gestellt. 1642 versuchte Charles I. 5 Mitglieder des Parlaments zu verhaften. Als dies misslang, floh er aus der Stadt und das Parlament rächte sich, indem es Sir John Byron, den Leutnant des Towers, absetzte. Die ausgebildeten Truppen haben die Seiten gewechselt und unterstützten nun das Parlament. Gemeinsam mit den Londoner Bürgern blockierten sie den Tower. Mit Erlaubnis des Königs gab Byron die Kontrolle über den Tower ab. Das Parlament ersetzte Byron durch einen Mann ihrer eigenen Wahl, Sir John Conyers. Als der englische Bürgerkrieg im November 1642 ausbrach, war der Tower of London bereits unter der Kontrolle des Parlaments. Der letzte König, der die Tradition beibehielt, zur Krönung vom Tower nach Westminster zu ziehen, war Charles I. im Jahr 1661. Damals waren die Unterkünfte in der Burg in einem so schlechten Zustand, dass er die Nacht vor seiner Krönung nicht dort verbrachte. Unter den Stuart-Königen wurden die Gebäude des Towers umgebaut, meist unter der Leitung des Office of Ordnance. Im Jahr 1663 wurden etwa mehr als 4000 Pfund für den Bau eines neuen Lagerhauses ausgegeben, das heute als New Armories in dem Inneren des Towers bekannt ist. Im 17. Jahrhundert gab es Pläne, die Verteidigungsanlagen des Towers zu verbessern. Sie wurden jedoch nicht in die Tat umgesetzt, obwohl die Einrichtungen für die Besatzung der Armee verbessert wurden. Mit dem Bau der Irish Barracks im Jahr 1670 wurde die erste zweckmäßige Unterkunft für Soldaten errichtet. Die allgemeinen Unterkünfte waren aber immer noch in einem schlechten Zustand. Als die hannoversche Dynastie den Thron bestieg, war ihre Lage unsicher. Und mit Blick auf eine mögliche schottische Rebellion wurde der Tower of London instand gesetzt. Die Geschützplattformen, die unter den Stuarts hinzugefügt wurden, waren verfallen. Die Anzahl der Geschütze im Tower sank von 118 auf 45. Und ein zeitgenössischer Kommentator merkte an, dass die Burg einer Armee, die sich auf eine Belagerung vorbereitete, nicht 24 Stunden standhalten würde. Im 18. Jahrhundert wurde an den Verteidigungsanlagen nur sporadisch und stückweise gearbeitet. Allerdings wurden 1774 ein neues Tor in der südlichen Ringmauer eingebaut, durch das man von der Werft aus in den äußeren Bezirk gelangen konnte. Der Wassergraben, der die Burg umgab, war im Laufe der Jahrhunderte, seit er angelegt worden war, zugewachsen. Trotz der Versuche, ihn zu beseitigen, war er immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Burgverteidigung. Im Jahr 1830 ordnete der Constable of the Tower, der Duke of Wellington, eine groß angelegte Räumung des Grabens von mehreren Metern Schlamm an. Dies verhinderte jedoch nicht, dass 1841 unter der Besatzung eine Seuche ausbrach, die durch die schlechte Wasserversorgung verursacht wurde und zu mehreren Todesfällen führte. Um zu verhindern, dass der eiternde Graben weitere Gesundheitsprobleme verursachte, wurde angeordnet, dass der Graben trockengelegt und mit Erde aufgefüllt werden sollte. Die Arbeiten begannen 1843 und waren 2 Jahre später weitgehend abgeschlossen. Als der Duke of Wellington 1845 den Grundstein für die Waterloo-Kaserne legte, bot das Gebäude Platz für 1000 Männer. Zur gleichen Zeit wurden im Nordosten des White Towers separate Quartiere für die Büros gebaut. Das Gebäude ist heute das Hauptquartier des Royal Regiment of Fusiliers. Die Popularität der Chartistenbewegung zwischen 1824 und 1858 führten zu dem Wunsch, den Tower of London für den Fall von Unruhen zu reformieren. Es war das letzte große Programm zur Verstärkung des Towers. Die meisten der erhaltenen Anlagen für den Einsatz von Artillerie und Feuerwaffen stammen aus dieser Zeit. Während des Ersten Weltkrieges wurden im Tower 11 Männer wegen Spionage unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht gestellt und durch ein Exekutionskommando erschossen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Tower erneut für die Inhaftierung von Kriegsgefangenen genutzt. Einer dieser Personen war Rudolf Hess, Adolf Hitlers Stellvertreter, wenn auch nur für 4 Tage. Im Jahr 1941 war er der letzte Staatsgefangene, der am Schloss festgehalten wurde. Die letzte Person, die im Tower hingerichtet wurde, war der deutsche Spion Josef Jacobs, der am 15. August 1941 erschossen wurde. Die Hinrichtungen für Spionage während der Kriege fanden in dem vorbereiteten Miniaturschießstand statt, der im äußeren Bezirk stand und 1969 abgerissen wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Tower zum letzten Mal als Festungsanlage genutzt. Im Falle einer deutschen Invasion sollte der Tower zusammen mit der Königlichen Münzanstalt und den nahegelegenen Lagerhäusern einen der 3 Festungswerke oder Gebäudekomplexe bilden, die die letzte Verteidigungslinie der Hauptstadt darstellt. Der Tower of London hat sich als eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes etabliert. Er ist mindestens seit der elisabethanischen Zeit eine Touristenattraktion, als er zu den Londoner Sehenswürdigkeiten gehörte, über die ausländische Besucher schrieben. Die beliebtesten Attraktionen waren die königliche Menagerie und die ausgestellten Rüstungen. Auch die Kronjuwelen, die seit 1669 öffentlich ausgestellt sind, stoßen auf großes Interesse. Im 19. Jahrhundert wurde der Tower bei Touristen immer beliebter, obwohl der Herzog von Wellington gegen Besucher war. Die Besucherzahlen stiegen so stark an, dass 1851 ein eigens gebautes Ticketbüro errichtet wurde. Ende des Jahrhunderts besuchten jährlich über 500.000 Menschen die Burg. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurden die palastartigen Gebäude nach und nach für andere Zwecke umgebaut und abgerissen. Nur der Wakefield und der St. Thomas Turm blieben erhalten. Im 18. Jahrhundert wuchs das Interesse an der mittelalterlichen Vergangenheit Englands. Eine der Auswirkungen war das Aufkommen der Gothic Revival Architektur in der Architektur des Towers. Dies wurde deutlich, als 1825 das neue Horse Armory an der Südseite des White Towers gebaut wurde. Es wies Elemente der neugotischen Architektur auf, wie zum Beispiel die Zinnen. Andere Gebäude wurden in diesem Stil umgebaut und die Waterloo Barracks wurden als Castellated Gothic aus dem 15. Jahrhundert bezeichnet. Zwischen 1845 und 1885 zogen Institutionen wie die Münzanstalt, die jahrhundertelang in der Burg untergebracht war, an andere Standorte. Viele der nachmittelalterlichen Gebäude, die leer standen, wurden abgerissen. 1855 übernahm das Kriegsministerium die Verantwortung für die Herstellung und Lagerung von Waffen vom Ordnance Office, das nach und nach aus dem Schloss abgezogen wurde. Zur gleichen Zeit wuchs das Interesse an der Geschichte des Tower of London. Das öffentliche Interesse wurde zum Teil von zeitgenössischen Schriftstellern angefacht, von denen das Werk von William Harrison Ainsworth besonders einflussreich für den Tower of London war. Eine historische Romanze. Er schuf ein anschauliches Bild der unterirdischen Folterkammern und der Vorrichtung zur Erpressung von Geständnissen, das die öffentliche Meinung beeindruckte. Ainsworth spielte auch eine andere Rolle in der Geschichte des Towers. Er schlug vor, dass der Boyer Tower für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, damit sie die Inschriften der Gefangenen aus dem 16. und 17. Jahrhundert lesen konnten. Aus seinem Vorschlag hin renovierte Anthony Slevin den Tower und leitete auf Geheiß von Prinz Albert ein weiteres Programm für eine umfassende Restaurierung ein. Slevin wurde bei den Arbeiten von John Taylor abgelöst. Wenn ein Merkmal nicht seinen Vorstellungen von mittelalterlicher Architektur entsprach, entfernte Taylor es rücksichtslos. Infolgedessen wurden mehrere wichtige Gebäude in der Burg abgerissen und in einigen Fällen wurde die nachmittelalterliche Innenausstattung entfernt. Obwohl im Ersten Weltkrieg nur eine Bombe auf den Tower of London fiel, landete sie harmlos im Burggraben. Der Zweite Weltkrieg hinterließ größere Spuren. Am 23. September 1940, während des Blitzkrieges, beschädigten Sprengbomben die Burg. zerstörten mehrere Gebäude und verfehlten den White Tower nur knapp. Nach dem Krieg wurden die Schäden behoben und der Tower of London wurde wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Außerdem hält eine Einheit der Queen's Guard im Buckingham Palace immer noch Wache im Tower und nimmt zusammen mit den Human Warders, den Beefeatern, an der Zeremonie der Schlüsselübergabe teil. Zu verschiedenen Anlässen im Jahr feuert die Honorable Artillery Company vom Tower aus Salutschüsse ab. Bei königlichen Anlässen werden 62 Schuss abgegeben, bei anderen Anlässen 41. Seit 1990 wird der Tower of London von einer unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation, Historic Royal Palaces, betreut, die keine Gelder von der Regierung oder dem Staat erhält. 1988 wurde der Tower of London in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen, um seine globale Bedeutung zu würdigen und die Städte zu erhalten und zu schützen. Jüngste Entwicklungen wie der Bau von Wolkenkratzern in der Nähe haben jedoch dazu geführt, dass der Tower auf die Liste des gefährdeten Erbes der Vereinten Nationen gesetzt wurde. Die Überreste des mittelalterlichen Palastes sind seit 2006 für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucherinnen und Besucher können die restaurierten Gemächer besichtigen, die einst von Königen und Königinnen genutzt wurden. Obwohl die Position des Constables of the Tower die höchste Position im Tower ist, wird die Verantwortung für die tägliche Verwaltung an den Resident Governor delegiert. Der Constable wird für eine Amtszeit von 5 Jahren ernannt. Heute ist dies vor allem ein zeremonieller Posten, aber der Constable ist auch ein Treuhänder der Historic Royal Palaces und der Royal Armouries General. Cynic Horton wurde 2016 zum Constable ernannt. Mindestens 6 Raben befinden sich ständig im Tower, weil man glaubt, dass das Königreich fällt, wenn sie den Tower verlassen. Sie stehen unter der Obhut des Rabenmeisters, einem der Human Warders. Die Human Warders haben nicht nur zeremonielle Aufgaben, sondern bieten auch Führungen durch den Tower an. Über 2,8 Millionen Menschen besuchten den Tower of London im Jahr 2019. Die Warders bildeten die ständige Garnison des Towers, aber der Constable of the Tower konnte bei Bedarf auf die Männer der Tower Hamlets zurückgreifen, um sie zu ergänzen. Die Tower Hamlets, auch Tower Division genannt, war ein Gebiet, das deutlich größer war als der gleichnamige moderne Londoner Stadtbezirk, der dem Constable in seiner inoffiziellen Rolle als Lord Lieutenant of the Tower of Hamlet Militärdienst leistete. Die Tradition, die Kronjuwelen im Tower of London unterzubringen, geht wahrscheinlich auf die Regierungszeit von Henry III. Bis 1272 zurück. Das Juwelenhaus wurde eigens gebaut, um die königlichen Insignien aufzubewahren, darunter Juwelen, Teller und königliche Symbole wie die Krone, das Zepter und das Schwert. Wenn Geld benötigt wurde, konnte der Schatz von Monarchen verpfändet werden. Der Schatz ermöglichte den Monarchen die Unabhängigkeit von der Aristokratie und wurde daher streng bewacht. Es wurde ein neuer Posten für den Hüter der Juwelen, Armeen und andere Dinge geschaffen, der gut bezahlt wurde. In der Regierungszeit von Edward III., 1327 bis 1377, wurde der Inhaber mit 12 Pence pro Tag bezahlt. Das Amt wuchs und umfasste weitere Aufgaben, darunter den Kauf von königlichen Juwelen, Gold und Silber, um die Ernennung von königlichen Goldschmieden und Juwelieren im Jahr 1646. Während des englischen Bürgerkriegs wurde der Inhalt des Juwelenhauses zusammen mit anderen königlichen Besitztümern auf Anordnung von Cromwell veräußert. Die Metallgegenstände wurden an die Münzanstalt geschickt, um eingeschmolzen und wiederverwendet zu werden. Die Kronen wurden völlig zerbrochen und verunstaltet, bis die Monarchie 1660 wiederhergestellt wurde. Die einzigen erhaltenen Stücke der Krönungsinsignien waren ein Löffel aus dem 12. Jahrhundert und 3 Zeremonienschwerter. Einige Stücke, die verkauft worden waren, wurden später an die Krone zurückgegeben. Wenn du mehr über die Kronjuwelen erfahren möchtest, dann hör doch gern mal in die allererste Folge von See You in London, der Podcast, rein. Da dreht sich alles um das Bling-Bling und natürlich um die Kronjuwelen. Detaillierte Aufzeichnungen über die alten Insignien haben überlebt. Und für die Krönung Charles II. Im Jahr 1661 wurden Ersatzstücke angefertigt, die auf Zeichnungen aus der Zeit Charles I. basiert. Für die Krönung Charles II. Wurden Edelsteine ausgeliehen, weil der Fiskus es sich nicht leisten konnte, sie zu ersetzen. Im Jahr 1669 wurde das Joule-Haus abgerissen und die Kronjuwelen zogen bis 1841 in den Martin Tower. Hier wurden sie für die zahlende Öffentlichkeit zur Besichtigung ausgestellt. Dies wurde 2 Jahre später ausgenutzt, als Colonel Thomas Blood versuchte, sie zu stehlen. Blood und seine Komplizen fesselten und knebelten den Wächter der Juwelen. Obwohl sie die kaiserliche Staatskrone, das Zepter und den Reichsapfel in ihren Händen bekamen, wurden sie gefasst, als der Sohn des Wächters unerwartet auftauchte und Alarm schlug. Seit 1994 sind die Kronjuwelen im Juwelenhaus im Waterloo-Block ausgestellt. Einige der Stücke werden regelmäßig von der Königin benutzt. Die Ausstellung umfasst 23.578 Edelsteine. Den 800 Jahre alten Krönungslöffel, die St. Edward's Crown, die bei allen Krönungen in der Westminster Abbey getragen wurde, und die Imperial State Crown. Es gibt Hinweise darauf, dass König John 1166 bis 1216 als erstes damit begann, wilde Tiere im Tower zu halten. Aufzeichnungen aus den Jahren 1210 bis 1212 zeigen Zahlungen an Löwenpfleger. Die königliche Menagerie wird während der Herrschaft Heinrichs III. Häufig erwähnt. Der römische Kaiser Frederik II. Schenkte Henry um 1235 3 Leoparden, die im Tower gehalten wurden. Im Jahr 1252 wurden die Sheriffs angewiesen, 4 Pence pro Tag für den Unterhalt des Eisbären des Königs zu zahlen. Ein Geschenk von Håkon IV. Von Norwegen. Der Bär zog die Aufmerksamkeit der Londoner auf sich, als er in der Themse fischte, während er mit einer Kette an das Land gebunden war. Im Jahr 1254 oder 1255 erhielt Henry III. Von Ludwig XI. Von Frankreich einen afrikanischen Elefanten, der von Matthew Paris in seiner Chronica Majoria abgebildet wurde. Für den Elefanten wurde ein hölzernes Gebäude gebaut, das 12x2 Meter lang und 6x1 Meter breit war. Das Tier starb 1258, möglicherweise weil es so viel Rotwein bekam, aber vielleicht auch wegen des kalten Klimas in England. Im Jahr 1288 fügte Edwin I. einen Löwen und einen Luchs hinzu und ernannte den ersten offiziellen Tierpfleger. Edward III. Fügte weitere Tierarten hinzu. 2 Löwen, 1 Leoparden und 2 Wildkatzen. Unter den nachfolgenden Königen wuchs die Zahl der Tiere um weitere Katzen verschiedener Arten, Schakale, Hyänen und einen alten Braunbären, Max, der 1436 von Kaiser Maximilian an Heinrich VII. Geschenkt wurde. Während der Zeit von Heinrich VI. Starben alle Löwen und die Anstellung von Tierpfleger William Kirby wurde beendet. Historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass Edward I. Im Jahr 1277 ein halbrundes Bauwerk oder einen Schanzenturm errichten ließ. Dieser spätere Bereich unmittelbar westlich des mittleren Turms wurde Lion Tower genannt. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1335 weisen auf den Kauf eines Schlosses und eines Schlüssels für die Löwen und Leoparden hin, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sie sich in der Nähe des westlichen Eingangs des Towers befand. In den 1500 Jahren wurde dieser Bereich Menagerie genannt. Zwischen 1604 und 1606 wurde die Menagerie umfassend renoviert und im Grabenbereich neben dem Löwenturm wurde ein Auslauf geschaffen. In den Berichten aus dem Jahr 1657 werden 6 Löwen erwähnt, die bis 1708 auf 11 anwuchsen. Dazu kommen noch andere Katzenarten, Adler, Eulen und ein Schakal. Im 18. Jahrhundert war die Menagerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt kostete 3,5 Pence oder die Abgabe einer Katze oder eines Hundes, die an die Löwen verfüttert wurden. Gegen Ende des Jahrhunderts war der Preis auf 9 Pence gestiegen. Ein besonders berühmter Bewohner war Old Mart, ein großer Grizzlybär, den George III. 1811 von der Hudson's Bay Company geschenkt bekam. In einem Inventar von 1800 wurden auch Tiger, Leoparden, eine Hyäne, ein großer Pavian, verschiedene Affenarten, Wölfe und andere Tiere aufgeführt. Bis 1822 umfasste die Sammlung jedoch einen Grizzlybären, einen Elefanten und einige Vögel. Dann wurden weitere Tiere eingeführt. Im Jahr 1828 gab es über 280 Tiere, die mindestens 60 Arten repräsentierten. Als neuer Tierpfleger erwarb Alfred Cobbs aktiv Tiere. Nach dem Tod von George V. im Jahr 1830 wurde die Entscheidung getroffen, die Menagerie auf Befehl des Herzogs von Wellington 1831 zu schließen. Der größte Teil des Bestands wurde in den Londoner Zoo verlegt, der 1828 eröffnet worden war. Diese Entscheidung wurde nach einem Vorfall getroffen, obwohl die Quellen über die Einzelheiten schwanken. Entweder wurde ein Löwe beschuldigt, einen Soldaten gebissen zu haben, oder ein Soldat, Ensign Seymour, wurde von einem Affen gebissen. Die letzten Tiere wurden 1835 in den Regent's Park umgesiedelt. Die Menageriegebäude wurden 1852 entfernt. Aber der Pfleger der königlichen Menagerie war berechtigt, den Löwenturm auf Lebenszeit als Haus zu nutzen. Obwohl die Tiere das Gebäude längst verlassen hatten, wurde der Turm daher erst nach dem Tod von Cobbs, dem letzten Tierpfleger, abgerissen. 1999 wurden Beweise für Löwenkäfige gefunden, von denen einer 2x3 Meter groß war. Sehr klein für einen Löwen, der bis zu 2x5 Meter lang werden kann. 2008 wurde im Wassergraben des Turms die Schädel von 2 männlichen Berberlöwen gefunden, die in freier Wildbahn in Nordwestafrika ausgestorben sind. Radiokarbontests datierten sie auf die Jahre 1280 bis 1385 und 1420 bis 1480. Im Jahr 2011 wurde im Tower eine Ausstellung mit feinen Drahtskulpturen von Kendra Husty veranstaltet. Heute zieren die Drahtskulpturen die Towermauern rund um den Tower herum. Annie Boleyn wurde 1536 wegen Hochverrats gegen Heinrich VIII. Enthauptet. Ihr Geist spukt angeblich in der Kirche St. Peter ad Vincula in der Tower, wo sie begraben ist. Und es heißt, dass sie mit ihrem Kopf unter dem Arm um den White Tower herumgeht. Dieser Spuk wird in einem komischen Lied von 1934 mit ihrem Kopf unter dem Arm besungen. Andere Geister, von denen berichtet wird, sind Heinrich VI., Lady Jane Grey, Margaret Pole und die Prinzen im Tower. Im Januar 1816 behauptete ein 100-Jähriger, der vor dem Juwelenhaus Wache hielt, die Erscheinung eines Bären gesehen zu haben, der sich ihm näherte und angeblich einige Tage später vor Schreck starb. Im Oktober 1817 behauptete der Hüter der Kronjuwelen, Edmund Lentil Swift, eine röhrenförmige, wachsende Erscheinung im Juwelenhaus gesehen zu haben. Er erzählte, dass die Erscheinung über der Schulter seiner Frau schwebte, was sie zu dem Ausruf veranlasste, oh Gott, es hat mich gepackt. Andere namenlose und formlose Schrecken wurden in jüngerer Zeit vom Nachtpersonal des Towers gemeldet. Ich hoffe, dir hat mein ausführlicher Blick auf den Tower of London in diesen letzten 2 Folgen gefallen. Und damit sind wir nun auch schon am Ende der heutigen Folge. Bilder findest du auf seein.london unter den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlassen würdest und wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website seein.london. Und schreibe mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter CUNLDN. Folgt mir gern, abonniert diesen Podcast und hinterlasst auch gern ein Like. Ich freue mich, von euch zu hören. Wir hören uns in 2 Wochen zum ersten Staffelfinale wieder. Also bis ganz bald. Cheerio!